Sie hören die Sendung Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Am Mikrofon Gottfried Reichel. Meine lieben Hörer, in der letzten Sendung ging ich auf Hörerfragen ein, die durch die 10 Ansprachen umfassende Sendereihe Wesen und Wirken des Heiligen Geistes ausgelöst wurden. Das letzte Mal untersuchten wir die Behauptung, dass in neutestamentlicher Zeit die Pfingsterfahrung als grundlegende Erfahrung des Christenlebens gelehrt worden und für jeden Gläubigen erreichbar gewesen sei. Im Lichte der Bibel mussten wir sehen, dass der biblische Bericht diese heute so oft aufgestellte Behauptung einfach nicht rechtfertigt. Wie diese Verheißung des Vaters allein an den Aposteln am Pfingsttag und zwischen 8 oder 10 Jahre später bei der Bekehrung der ersten Heiden ihre Erfüllung fand, wurde biblisch nachgewiesen. Eine Abschrift zum Nachlesen geht Ihnen auf Wunsch gern zu. Kennwort: Pfingsterfahrung. Doch nun zu einer weiteren Hörerfrage. Ein Mann, der offensichtlich die Behauptungen der Pfingstbewegung vertritt, schreibt mir: Soll ich Ihnen wünschen, dass Sie oder jemand Ihrer Familie einmal unheilbar krank werden? Dann würden Sie nicht so unbiblisch behaupten, die Zeit der Geistesgaben sei vorbei. In Markus 16,17 steht klar: Denen aber, die da glauben, werden diese Zeichen folgen. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Sie laden sich eine schwere Verantwortung auf, wenn sie das Heil dem Leibe nach den Hörern nicht nur vorenthalten, sondern sogar die Menschen regelrecht irreführen. Soweit das Zitat aus diesem Hörerbrief. Das Anliegen dieses Hörers ist rein menschlich nur zu verständlich. Wenn Krankheit und Schmerz unseren Leib oder den unserer Lieben quälen, wünschen wir uns Heilung. Wie herrlich wäre es, wenn der Verfall unseres äußeren Menschen, nämlich unseres Leibes, uns erspart bliebe. Der Mensch wünscht sich hier auf Erden das Heil dem Leibe nach, wie es auch der eben zitierte Hörer formuliert. Und das ist auch sein Vorwurf mir gegenüber, dass ich durch meine Verkündigung den Hörern das Heil dem Leibe nach vorenthielte. Das wirft die Frage auf: Ist dem Christusgläubigen hier auf Erden das Heil des Leibes von Gott versprochen worden? Darüber können allein die Apostel Christi verbindlich Auskunft geben, die auf diesem Gebiete durch den Heiligen Geist in die ganze Wahrheit geleitet wurden. Hören wir Paulus zu diesem Thema. Denn wir wissen, dass alles Geschaffene insgesamt seufzt und sich schmerzlich ängstigt bis jetzt. Aber nicht nur das, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir seufzen in uns selbst und warten auf die volle Offenbarung der Annahme an Sohnesstatt, auf die Erlösung unseres Leibes. Haben wir gut zugehört? Wir seufzen und warten auf die Erlösung unseres Leibes. Die Erlösung unseres Leibes liegt also eindeutig noch in der Zukunft und geschieht bei der Wiederkunft Christi, wenn dieses Verwesliche muss anziehen Unverweslichkeit und dieses Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit. Auch der Leib des durch Christus wiedergeborenen Menschen unterliegt noch den Folgen des Sündenfalls. Dabei ist der auf Adam zurückgehende leibliche Tod nur der Abschlusspunkt eines Prozesses, dem Schwachheit, Krankheit, Schmerz und Verfall vorauszugehen pflegen. Die inspirierten Schreiber des Neuen Testaments haben sich nie zu der Behauptung verstiegen, das Jesaja-Wort: Doch wahrlich unsere Krankheiten hat er getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, berechtige den Christen zu glauben, aufgrund des Erlösungswerkes Christi wäre sein Leib während seines Erdenwandels von Krankheiten und Schmerzen erlöst worden. Timotheus, dem Paulus das Lob ausspricht, er treibe das Werk des Herrn wie ich, war von häufigen Krankheiten geplagt. Der Heidenapostel befiehlt ihm deshalb: Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern genieße ein wenig Wein um deines Magens und deiner häufigen Krankheiten willen. Bemerken wir bitte, Paulus leitet keineswegs von den häufigen Krankheiten seines Mitarbeiters ab, dass dieser eben nicht ausreichenden Glauben besitze, um damit auch für seinen Leib die Erlösung Christi in Anspruch zu nehmen. Im Gegenteil, Paulus empfiehlt ein wenig Wein als medizinisches Mittel. Am Ende des 2. Timotheusbriefes spürt man das tiefe Verlangen des vor seinem Märtyrertod stehenden Paulus nach Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Zweimal drängt er Timotheus zur Eile, doch bald zu ihm zu kommen. Wie schwer muss ihm deshalb die in einem Satz erwähnte Tatsache angekommen sein: Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Wir finden keinerlei Andeutung, dass Paulus Trophimus deshalb als einen Kleingläubigen eingestuft hätte. Er wusste aus eigener Erfahrung nur zu gut, dass der Leib des Christen von Krankheiten und Schmerzen heimgesucht werden kann. Diese biblischen Beispiele machen hinlänglich deutlich, dass Gott seinen Kindern auf Erden nicht das Heil dem Leibe nach versprochen hat. Übrigens, das ist wirklich Irreführung, wenn wir im Namen Gottes Dinge versprechen, die Gott selbst nie in seinem Wort versprochen hat. Eine weitere Tatsache sollten wir hinsichtlich der Krankheiten der Apostelhelfer nicht übersehen. Als Apostel Christi, der den Vornehmsten der Apostel nicht nachstand, verfügte Paulus über die Zeichen des Apostels. Dazu schreibt er den Korinthern Folgendes: Die Zeichen des Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Ausdauer durch Zeichen und Wunder und machtvolle Taten. Dazu gehört eindeutig auch die Gabe der Krankenheilung, wie dies der Bericht der Apostelgeschichte häufig bezeugt. Hier nur ein Beispiel. Es begab sich aber, dass der Vater des Publius an Fieber und Ruhe krank daniederlag, und Paulus ging zu ihm hinein, betete und heilte ihn, indem er ihm die Hände auflegte. Nachdem dies geschehen war, kamen auch die übrigen auf der Insel, die Krankheiten hatten, herbei und wurden geheilt. Da Paulus eindeutig die Macht von Gott besaß, Kranke zu heilen, drängt sich die Frage auf, warum befreite er dann nicht seine treuen Begleiter von ihrer Krankheit? Wer gewillt ist, sich von der Schrift selbst den Zweck dieser in der Urgemeinde bezeugten Zeichen aufzeigen zu lassen, dem fällt die Antwort auf das Verhalten des Paulus nicht schwer. Die Zeichen waren keineswegs Selbstzweck, sondern immer nur ein Mittel zum Zweck. Sie dienten nie und nimmer dazu, quasi als mitgeführte Hausapotheke den Christusgläubigen Krankheiten und Schmerzen zu ersparen. Doch hören wir das göttliche Wort selbst. Sie aber zogen aus und predigten überall, indem der Herr mitwirkte und das Wort durch die begleitenden Zeichen bestätigte. Der Bestätigung und Bekräftigung der sowohl für Juden als Heiden völlig neuen Lehre Christi, die zunächst auch noch nicht schriftlich niedergelegt war, dienten diese Zeichen. Für sich selbst und seine kranken Begleiter setzte Paulus die ihm zur Verfügung stehenden Wunderkräfte nicht eigennützig ein, da für sie die Botschaft Christi keiner erneuten Bestätigung bedürfte. Was Gott einmal bestätigt hat, bedarf keiner weiteren Bestätigung. Darum stellt der Schreiber des Hebräerbriefes die Bekräftigung des von Christus ausgegangenen und von den apostolischen Ohrenzeugen sicher überlieferten Wortes als schon geschehen dar. So schreibt er, beachten wir bitte die Vergangenheitsform, wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch Zeichen und Wunder und vielerlei machtvolle Taten und Zuteilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Dieses Zeugnis, was im ersten Jahrhundert Gott für das Wort Christi gab, sollte auch allen folgenden Generationen, auch der unseren, zur Bestätigung dienen. Darum wurden im Neuen Testament nicht nur die Lehre Christi niedergelegt, sondern auch die Zeichen bezeugt. Johannes gibt den Grund. Diese Zeichen aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr dadurch, dass ihr glaubt, in seinem Namen Leben habt. Das Zeugnis der Schrift allein vermag im glaubenswilligen, lebensspendenden Glauben zu wirken, ohne dass er selbst Zeichen mit eigenen Augen sehen müsste. Etwas anderes zu behaupten, heißt Gottes Wort zu widersprechen. Doch nun noch ein Wort zu Markus 16, Verse 17 und 18. Dort heißt es: An Zeichen aber werden folgende die gläubig gewordenen begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen werden sie reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches getrunken haben, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden genesen. Ich habe bewusst aus der Zürcher Übersetzung zitiert, weil sie mit der Formulierung »die gläubig gewordenen« den Sinn des Urtextes genau wiedergibt. Es handelt sich um jene Menschen, die Jesus im Vers zuvor so beschreibt: Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wäre dies die einzige Schriftstelle, in der von Zeichen die Rede ist, dann müssten wir annehmen, dass alle gläubig gewordenen über die genannten Wunderkräfte verfügen sollten. Stimmt das? Nun, auch hier dürfen wir die Aussagen Jesu in den Evangelien nicht anders verstehen, als die inspirierten Apostel sie verstanden und die urchristliche Praxis sie verwirklichte. So vermerkt bereits der Pfingstbericht am Tag der Herabkunft des Heiligen Geistes, dass viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel und eben nicht durch alle gläubig gewordenen, die gleich im folgenden Vers erwähnt werden. Wie wir in unserer Betrachtung über die Geistesgaben ausführlich nachwiesen, änderte sich an diesem Tatbestand nichts, bis nach der durch Händeauflegung der Apostel erfolgten Einsetzung der 7 Almosenpfleger als erste Nicht-Apostel Stephanus und Philippus große Wunder und Zeichen taten. Wir zeigten ferner auf, dass nach Apostelgeschichte 8 und 19 allein die Apostel über diese Macht verfügten, durch Händeauflegung die Gnadengaben des Geistes zu vermitteln. Dasselbe erhärtet Paulus, wenn er zu Timotheus schreibt: Erinnere dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die durch die Auflegung meiner Hände in dir ist. Die Zeichen und Wunder der neutestamentlichen Zeit dürfen einfach nicht getrennt von der einmaligen Sonderstellung der Apostel Christi gesehen werden. So stellt Paulus ausdrücklich fest: Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs Erste Apostel. Ihre Aufgabe war es, ein für allemal den kommenden Generationen den christlichen Glauben Kraft Inspiration zu offenbaren und diese neue Offenbarung des neuen Bundes ein für allemal durch Zeichen und Wunderkräfte zu bestätigen. Ihre Gehilfen bei dieser gewaltigen Aufgabe konnten sie nach Gottes Willen durch Hände auflegen mit den verschiedensten Gnadengaben des Geistes ausrüsten. Diese Mitarbeiter rekrutierten sich natürlich aus der Schar derer, die durch die apostolische Verkündigung des Evangeliums zu gläubig gewordenen wurden. Auf diese Weise erfüllt sich Jesu Verheißung, dass die gläubig gewordenen Zeichen begleiten würden. Der Schlusssatz des Markus-Evangeliums bezeugt, wie diese Aufgabe unter Leitung der Apostel tatsächlich erfüllt wurde. Sie, der Zusammenhang zeigt, dass die Apostel gemeint sind, aber zogen aus und predigten überall, indem der Herr mitwirkte und das Wort durch die begleitenden Zeichen bestätigte. Bemerken wir, Vergangenheitsform bestätigte. Als der letzte Apostel und der letzte Träger der durch die Händeauflegung der Apostel empfangenen Geistesgaben von dieser Erde abtraten, war die Offenbarung und die Bestätigung der Lehre Christi abgeschlossen. Unsere heilige Pflicht ist es, für diesen ein für allemal überlieferten Glauben zu kämpfen. Sie hörten die Sendung »Es grüßen euch die Gemeinden Christi«. Auch diesmal möchte ich Ihnen die kostenlose Zusendung einer Abschrift der heutigen Ansprache anbieten, damit Sie das Gesagte überdenken und im Lichte der Schrift prüfen können. Meine Adresse gebe ich in Kürze an. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, gerade in Bezug auf die 10 Ansprachen umfassende Sendereihe zum Thema Wirken und Wesen des Heiligen Geistes möchte ich Sie ermutigen, einer Prüfung im Lichte der Heiligen Schrift nicht aus dem Wege zu gehen, selbst wenn dadurch liebgewordene Vorstellungen in Frage gestellt werden sollten. Aufrichtigkeit und Nüchternheit tun hier Not. Um Ihnen diese Prüfung zu erleichtern und damit gleichzeitig vielfachen Hörerwünschen zu entsprechen, wurden alle Ansprachen dieser Sendereihe in einer 48-seitigen Broschüre zusammengefasst. Bitte fordern Sie die kostenlose Zusendung noch heute bei mir an. Kennwort: Heiliger Geist. Übrigens, im Rahmen unserer Tonbandmission stehen diese Ansprachen als Kassetten zur Verfügung. Informationsmaterial darüber geht Ihnen auf Wunsch unverbindlich zu. Hier meine Adresse: Gottfried Reichel, Postfach 21, 0210, 8000 München 21. Ich wiederhole: Gottfried Reichel, Postfach 21, 0210, 8000 München 21. Bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören.